Also ich werde dieses Thema jetzt einmal beleuchten, das sozusagen ja von Anfang an immer wieder eine Frage ist. Therapie beginnen ist leicht, aber wieder aufzuhören ist dann oft schwieriger. Oder wann soll ich, kann ich mit meiner Therapie aufhören? Und soll man dann überhaupt aufhören? Und da habe ich mir sozusagen diese Frage mal erlaubt, kann ich meine Therapie irgendwann wieder mal beenden? Und ich werde zwei Themen beleuchten. Einerseits die MS-Therapie. Kann ich die MS-Therapie irgendwann einmal wieder beenden? Und das zweite Thema wird sein, die Beendigung der Neuromyelitis Optica Therapie. Das ist eine mehr oder weniger Unterform der Multiplen Sklerose, ist mittlerweile schon eine eigenständige Erkrankung, die werden wir nachher nochmal kurz beleuchten. Ist viel seltener als die MS, aber sozusagen darf man nicht verwechseln, weil man die auch dann teilweise anders therapiert. Starten wir gleich einmal mit der MS-Therapie. Wie der Jörg schon zu Beginn gesagt hat, Dozent Kraus, die MS-Therapie gibt es mittlerweile schon sehr, sehr lange. Ja, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir schon sehr, sehr viele MS-Therapien haben für verschiedenste Verlaufsformen, Gott sei Dank auch schon. Und auch der Jörg wird sozusagen auch dann die neuesten Therapien am Ende des Tages dann bringen. Aber jetzt geht es einmal darum, wenn man wirklich die Therapien schon lange hat, kann man sie auch irgendwann einmal wieder beenden. Das ist meine Agenda. Warum sollte man überhaupt ans Beenden denken? Welche Strategien gibt es dann, wenn man sozusagen sagt, okay, wenn man mit dem zuständigen MS-Arzt oder Ärztin das besprochen hat, kann man meine Therapie beenden? Gibt es Strategien, wie man die dann beendet und welche Evidenz oder Nachweis von wissenschaftlicher Seite gibt es hierfür? Gut, starten wir mal hinein. Warum sollte man ans Beenden denken? Das Alter der MS-Patientinnen verschiebt sich immer mehr in die älteren Bevölkerungsgruppen. Man sieht es hier, die. Oh, das ist vielleicht so. Das Alter bei Beginn der Erkrankung ist sozusagen zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr. Das sind die häufigsten, sozusagen, da ist. Ist das Alter sozusagen in diesem Bereich. Aber man muss sagen, die meisten MS-Patientinnen und Patienten sind mittlerweile zwischen 40 und 70 Jahre alt, ja, wenn man sozusagen dies global betrachtet. Also das Alter wird immer verschiebt sich in diese älteren Bevölkerungsgruppen. Das sieht man auch hier bei dieser Studie 1900. 84, das sieht man da unten, war der Peak, also die Spitze der meisten MS-Patienten da zwischen 35 und 39 Jahre alt. Mittlerweile, das hat sich dann 2004 schon in diese Richtung verschoben. Die meisten sind da schon zwischen 55 und 60 Jahre und das sind ja jetzt mittlerweile schon mehr als 20 Jahre vergangen. Das verschiebt sich dann immer weiter nach hinten. Ist prinzipiell ein gutes Zeichen, dass die MS-Patientinnen auch immer älter werden. Ja. Andererseits kommen dann natürlich andere Probleme dazu, die man dann ein bisschen mit bedenken muss. Also warum sollten wir überhaupt ans Beenden denken? Einerseits ein erhöhtes Risiko für Infektionen besteht im Alter. Sozusagen die Wirksamkeit der MS-Medikamente nimmt im Alter zu oder sagen wir mal anders, wir wissen es nicht ganz genau, weil die meisten Studien nur sozusagen Patientinnen eingeschlossen haben, die nicht älter sind als 55 Jahre. Also da ist das Nutzen-Risiko-Verhältnis vielleicht, muss man dann bedenken. Und es kommen dann im Alter auch Begleiterkrankungen dazu, vielleicht Herzerkrankungen, Lungenerkrankungen etc., Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Man braucht im Alter dann auch andere Medikamente fürs Cholesterin etc., dass es da vielleicht Wechselwirkungen gibt. Und auch die Therapietreue im Alter nimmt ab, weil man vielleicht die Medikamente nicht mehr so schlucken kann wie früher, das Spritzen vielleicht nicht mehr so gut geht etc. Das sind dann so Überlegungen, wo dann MS-Patientinnen und Patienten schon kommen und sagen, muss ich das noch nehmen, kann man es nicht einmal absetzen oder vielleicht reduzieren die Medikamente. Und da sieht man, schauen wir uns mal das Infektionsrisiko an, wie verändert sich das mit dem Alter. Es ist so, diese schwarze Linie da ist sozusagen das Infektionsrisiko für alle, die keine MS haben. Und da sieht man schon, da ist ein Knick drinnen um die 60 Jahre. Da geht es dann auf einmal deutlich nach oben. Also mit 60 Jahren ist das Infektionsrisiko, egal für welche Infektionen, doch noch einmal deutlich erhöht. Wenn man jetzt, da sieht man da oben diese grüne Linie, das sind die MS-Patienten, die einen Behinderungsgrad von 0 bis 5,5 haben. Das sind Patientinnen und Patienten, die doch noch relativ gut mobil sind, die zumindest bei 5,5 eine Gehhilfe brauchen, aber sehr noch ohne Rollstuhl oder Rollator mobil sind. Die haben gar nicht so ein hohes oder erhöhtes Risiko. Da sieht man, die Linie ist schon ein bisschen weiter oben, aber die verändert sich noch nicht so stark zur Normalbevölkerung. Anders schaut es dann aus mit jenen, die dann wirklich eine schwerere Behinderung haben, die wirklich geh-eingeschränkt sind, teilweise dann schon auf den Rollstuhl oder so angewiesen sind. Die haben dann von Anfang an erhöhtes MS-Infektionsrisiko und dann mit dem 60. Lebensjahr steigt es dann noch einmal stark an. Deswegen überlegt man sich da in diesem Alter schon, welche Medikamente man auch wirklich braucht, um da sozusagen nicht die Infektionen oder das Infektionsrisiko noch weiter zu erhöhen. Wie schaut es jetzt aus? Nimmt das Infektionsrisiko auch mit der Dauer der Therapie, jetzt sind wir bei der MS-Therapie, zu? Da gibt es auch eine Studie von recht rezent, die gezeigt hat, das ist die Normalbevölkerung, das Infektionsrisiko der Normalbevölkerung. Und dann sieht man da die verschiedenen MS-Therapien. Es ist schon so, je länger man sie einnimmt, desto höher ist das Risiko für Infektionen. Nicht weiß Gott wie hoch, aber beim Interferon ist es noch relativ gering, Interferon und Glatiramer-Acetat. Ein bisschen stärker wird es dann beim Natalizumab, das ist das Tysabri, und das Fingolimod, das ist das Gilenya, das haben wahrscheinlich einige von Ihnen als Therapie, da steigt das Risiko und es steigt halt auch vor allem mit der Dauer der Therapie. Und da sieht man, und das Rituximab, das ist ein CD20-Antikörper, da ist sozusagen das Risiko dann am stärksten und das nimmt dann auch mit der Dauer der Therapie zu. Also deswegen sollte man sich auch überlegen, wie hoch ist jetzt sozusagen der Nutzen noch und das Risiko für weitere Infektionen. Und was man auch sagen muss, das Schubrisiko nimmt im Alter ab. Das heißt, am Anfang zwischen dem 20., 30., 30., 40. Lebensjahr ist das Schubrisiko relativ hoch und es nimmt dann sozusagen mit dem Alter ab. Das sieht man da. Höchstes Schubrisiko ist dann eben zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr und nimmt dann eben ab. Und also ab dem 60. Lebensjahr ist das Schubrisiko dann immer geringer. Und das sieht man auf dieser Wippe, jetzt sozusagen dieses Nutzen-Risiko-Waage ist das. Auf der einen Seite ist diese entzündliche Aktivität der multiplen Sklerose und auf der anderen Seite ist das Infektionsrisiko. Und diese entzündliche Aktivität der MS ist halt sozusagen bei Jüngeren viel höher. Und bei kurzer Krankheitsdauer, das heißt, in dieser Phase ist natürlich der Nutzen von Therapien viel, viel höher und das Infektionsrisiko viel, viel geringer. Und das sieht man dann sozusagen, wenn man das jetzt umdreht, dann wippt sozusagen diese Wippe auf die andere Seite. Bei schwerer Behinderung und bei höherem Alter ist da dieser Block viel höher, das Infektionsrisiko. Und dann wippt es sozusagen auf die andere Seite. Gut, also wenn man sich jetzt dann überlegt, man ist jetzt schon um die 60 Jahre alt, dann würde man sozusagen zu einem MS-Spezialisten oder Spezialistin gehen und sagen, könnte man die Therapie jetzt beenden und welche Strategien gibt es dafür und wie hoch ist das Risiko für quasi das beim Absetzen, wie hoch ist jetzt das Risiko, dass ich dann vielleicht doch weiter Schübe oder Krankheitsaktivität entwickle. Möglichkeiten gibt es, man könnte es einfach absetzen, das Medikament, man könnte es ausschleichen oder man könnte es auf ein anderes Medikament umstellen, das nicht so das Infektionsrisiko zum Beispiel nicht so hoch ist. Starten wir mal mit dem Absetzen. Was gibt es da für Möglichkeiten oder welche Medikamente kann man absetzen? Was kann nach dem Absetzen passieren? Das muss man sich natürlich vorher auch überlegen. Positiv ist auf alle Fälle, man hat eben kein Medikament mehr, deswegen hat man auch keine Medikamentennebenwirkungen mehr. Es ist oft so verbunden, dass man dann eine bessere Lebensqualität hat, wenn man wirklich so Spritzen sich ja alle paar Wochen in den Bauch geben muss, ist das natürlich nicht lustig, dann hat man vielleicht dadurch eine bessere Lebensqualität, weil man da keine Medikamente mehr verabreichen muss. Und auch natürlich diese geringere Infektionsgefahr. Was sind dann die negativen Auswirkungen? Natürlich ist immer sozusagen die Angst davor, können jetzt wieder Schübe auftreten, kann eine MMR wieder Aktivität auftreten und man hat oft so eine Angst, dass man keinen Schutz mehr hat. Ja, man ist irgendwie ungeschützt vor der Erkrankung. Und da gibt es eine sehr nette Studie, die wir in Wien sozusagen durchgeführt worden, die versucht haben, so einen Score zu entwickeln, so einen Risikoscore, wo man sich ausrechnen kann, wie hoch ist wirklich das Risiko, dass man dann weiter Schübe oder Krankheitsaktivität entwickelt. Und man muss sagen, das gilt aber nur für das Interferon und das Glatiramer-Acetat, also die Basistherapien, die sozusagen nicht so hoch effektiv sind. Und da sieht man, da gibt es verschiedene Kriterien, das ist vor allem einmal das Alter. Wenn man über 55 Jahre ist, kriegt man da 0 Punkte. Je weniger Punkte, desto geringer ist das Risiko, dass man dann weitere Krankheitsaktivität entwickelt. Also da die Kriterien sind das Alter, die MRI-Läsionen in den letzten Jahren. Das heißt, beim letzten MR sollte man am besten keine Veränderung gehabt haben, also keine neuen MR-Läsionen. Und sozusagen man sollte am besten mehr als 8 Jahre, laut dieser Studie, 8 Jahre keine Schübe oder Krankheitsaktivität gehabt haben. Wenn man sozusagen alle diese 3 Punkte erfüllt, dann hat man da 0 Punkte und da sieht man, das ist sozusagen low risk, das heißt, man hat da ein sehr, sehr geringes Risiko für weitere Krankheitsaktivität, das ist die grüne Linie, das heißt, da ist man relativ sicher, wenn man das wirklich von einem Tag aufs andere absetzt, wenn man sozusagen diese Kriterien erfüllt. Aber, wie gesagt, das gilt nur für jene, die dieses Interferon-Beta, das ist das Betaferon oder das Rebif oder das Copaxone haben. Also da noch einmal, das sind diese Basistherapien, von denen wir jetzt sprechen. Das haben vielleicht einige, das Avonex, Rebif, Copaxone, Tecfidera und Abaccio, das sind diese Basistherapien. Bei diesen Therapien kann man sozusagen wirklich ab einem gewissen Alter, das heißt, wenn man diese Kriterien erfüllt, man ist eine MS-Patient oder Patientin über 55, 60 Jahre. Also das ist sozusagen so der Cut-off. Man hat sozusagen keinen Schub in den letzten 5 Jahren gehabt. Man hat keine MR-Aktivität gehabt. Wenn sozusagen da überall ein No steht, dann kann man sich wirklich überlegen, die Therapie abzusetzen. Gilt für diese quasi 5 Präparate. Wenn das natürlich hier ein Ja steht, man hat eine MS-Aktivität gehabt, man hat jetzt in den letzten 3 Jahren zum Beispiel einen Schub gehabt und das letzte MR vor 2 Jahren war auffällig, dann sollte man auf alle Fälle die Therapie fortsetzen. Und das ist ein bisschen unabhängig jetzt vom Alter, je nachdem wie hoch jetzt wirklich der Behinderungsgrad ist, sollte man sich immer trotzdem die die Frage stellen, ob man die Therapie absetzen kann, wenn man jetzt einen Behinderungsgrad von über 7 hat. Das heißt, man ist wirklich auf den Rollstuhl angewiesen oder man hat immer wieder Infektionen unter der Therapie oder andere Begleiterkrankungen, ist schwer herzkrank oder hat eine schwere Lungenerkrankung. Dann quasi muss man sich auch immer fragen, kann man da die Therapie absetzen, ja, unabhängig jetzt vom Alter. Gut. Wie schaut es jetzt aus mit den anderen Therapien? Viele haben ja schon neuere Therapien, das sind diese hocheffektiven Therapien, zum Beispiel das Tysabri, Ocrevus, Kesimpta, Gilenya, Zeposia. Das sind diese Therapien, wo man wirklich eine sehr hohe Effektivität hat. Wie schaut das jetzt hier aus? Auch hier im Alter muss man sich überlegen, ist man, wenn man jetzt um die 55, 60 Jahre ist, hat man keinen Schub in den letzten 5 Jahren, keine MAI-Aktivität. Da ist es jetzt wirklich anders. Hier ist es nicht zu empfehlen, das von heute auf morgen abzusetzen. Ja, hier ist es hier entweder, sozusagen man sagt, okay, man gibt es jetzt noch weiter, oder man versucht oder überlegt sich eine quasi Exit-Strategie oder eine Intervallverlängerung der Therapien. Ich gehe das noch mal ein bisschen genauer ein, weil das sozusagen auch für die Medikamente ein bisschen unterschiedlich ist. Hier haben wir gesagt, ist das Absetzen nicht empfehlenswert, sondern da gibt es jetzt zum Beispiel Ausschleichen oder Umstellen auf ein anderes Medikament als Option, wenn man in dem Alter ist. Weil, warum ist das so? Es ist so, weil wahrscheinlich ist man ja wegen dieser hocheffektiven Medikamente schubfrei die letzten Jahre gewesen oder die MRI-Aktivität ist deswegen so gering, weil die Medikamente so gut wirken. Und da sieht man, da hat man bei diesen, zum Beispiel Natalizumab und Fingolimod, das ist das Tysabri oder Gilenya, hat man von heute auf morgen das einfach abgesetzt. Und man sieht, die obere Gruppe, das ist diese blaue Linie, das ist die Patientengruppe, die die Medikamente weiterbekommen hat. Und die anderen haben sozusagen das abgesetzt, eben in dem Glauben, dass sie dann trotzdem keine Schübe mehr haben. Das waren eben Patienten um die 55, 60 Jahre. Und die haben aber fast die Hälfte der Patienten nach 4 Jahren da Schübe gehabt. Anders war es bei den Anti-CD20-Therapien, das ist das Kesimpta zum Beispiel, ich glaube, das kennen vielleicht einige, oder das Ocrevus oder das Rituximab, die haben nahezu identische Linie auch nach dem Absetzen. Das heißt, da kann man vielleicht das Medikament im Alter dann absetzen, weil das sozusagen eine längere Halbwertszeit hat. Das wirkt dann vielleicht noch nach. Aber das zeige ich Ihnen dann nachher noch einmal, wie sozusagen da die Strategien sind. Da sind wir jetzt bei den Strategien. Also wenn man sich da bei diesen hocheffektiven Therapien sagt, man ist jetzt über 60, man ist relativ lange schubfrei gewesen und ich gehe jetzt zu meinem MS-Arzt oder Ärztin und sage, vielleicht kann man jetzt einmal eine Therapiepause machen oder eine Therapieumstellung. Wie schaut es aus? Bei den Anti-CD20-Therapien, das ist eben das Ocrevus und Kesimpta, da wird auch der Jörg Kraus noch am Ende noch mal ganz genau eingehen auf diese Therapien. Aber bei diesen zwei Therapien ist es so, dass man dann wirklich sich überlegen kann, die könnte man mal wirklich pausieren, stoppen oder man kann auch das Intervall ausdehnen. Ja, ab diesem Alter, wenn man wirklich mehrere Jahre schubfrei ist und ein Alter von 60 Jahren erreicht hat. Wichtig ist immer zu sagen, trotzdem sollte man die Kontrolluntersuchungen regelmäßig durchführen, dass man MR-Untersuchungen trotzdem macht, die MS-Ambulanz aufsucht oder sozusagen die MS-Zentren im niedergelassenen Bereich. Anders schaut es aber aus beim Tysabri und Gilenya. Da sollte man das nicht von heute auf morgen absetzen, auch wenn man schubfrei ist, weil da braucht es wirklich ein Exit-Medikament. Das heißt, weil wenn man das absetzt, kommt es relativ wahrscheinlich zu Schüben, wie man in dieser vorigen Studie gesehen hat. Da gibt es verschiedene Strategien, das am besten mit dem Spezialisten besprechen. Da kann man sozusagen auf andere Medikamente umsteigen oder sozusagen dann mit einem anderen Medikament das langsam ausschleichen lassen. Gut, zusammenfassend muss man sagen, das Nutzen-Risiko einer MS-Therapie muss eben mit dem Patienten und Patientin wirklich individuell immer besprochen werden. Da geht es eben hauptsächlich um das Alter und den Schweregrad der Behinderung. Das heißt, man muss dann mit den Patientinnen und Patienten das diskutieren. Wie kann man absetzen? Was ist das Risiko? Weil oft ist es so, was mache ich dann, wenn ich kein Medikament habe? Dann fühle ich mich ganz unsicher. Dann ist der Stress dann vielleicht noch einmal erhöht. Dann ist dann mit dem auch das Risiko wieder weiter erhöht, der Schübe zu entwickeln. Also, das ist nicht ganz sozusagen von Patientinnen und Patienten ist es wirklich unterschiedlich, wie man das handhabt. Und sicheres Absetzen ist bei der Basistherapie möglich, wenn man ein Alter über 60 Jahre erreicht hat und zumindest frei von Krankheitsaktivität für die letzten 5 Jahre ist. Also dann kann man sich wirklich überlegen, dass man das Medikament einmal absetzt. Das gilt nur für die Basistherapie. Das ist immer ganz wichtig. Und risikoreiches Absetzen ist eben das bei hocheffektiven Therapien. Man hat ja diese hocheffektiven Therapien, weil man eine schwere Verlaufsform der MS hat. Und wenn man darunter schubfrei ist und keine Krankheitsaktivität hat, ist es dann ein bisschen risikoreicher, das Absetzen. Und deswegen muss man da mit Exit-Medikamenten, zum Beispiel dem Mavenclad oder mit dem CD20-Antikörpern, sozusagen das Absetzen ist dann etwas leichter und risikoärmer. Und ganz wichtig, immer weitere Kontrollen sozusagen diese weiteren Kontrollen durchführen. Es ist unbedingt notwendig, kurzfristige MR-Kontrollen und klinische Kontrollen durchzuführen. Gut, da bin ich einmal sozusagen mit der MS-Therapie am Ende. Jetzt will ich nur ganz kurz noch zur Beendigung der Neuromyelitis Optica-Therapie gehen. Ich werde die Erkrankung ganz kurz vorstellen. Früher mal war das sozusagen ein Teil der multiplen Sklerose, eine schwere Verlaufsform der multiplen Sklerose, die eben auch mit einer Optikusneuritis, einer Sehnerventzündung und da ist der Sehnerv betroffen und da ist sozusagen das Rückenmark betroffen. Deswegen, weil das so ähnlich ausschaut wie eine MS, hat man es damals sozusagen als schwere Verlaufsform immer bezeichnet. Mittlerweile ist es so, dass das eine antikörpervermittelte Erkrankung ist. Das kennt man vielleicht aus den rheumatologischen Erkrankungen. Das sind oft Antikörper, die diese Rheuma-Erkrankungen auslöst. Und da ist sozusagen ein ganz spezifischer Antikörper im Blut, der sozusagen diese Erkrankung auslöst und dann so MS-ähnliche Symptome macht. Aber sie wird auch ganz anders therapiert. Deswegen das nur zu erwähnen. Was sind da die Unterschiede zur MS? Es ist so, dass das weibliche Geschlecht noch einmal deutlich häufiger betroffen ist. 10 zu 1 sieht man da, das sind diese Aquaporin-4-Antikörper. 10 zu 1 im Vergleich zu 3 zu 1 bei der MS ist sozusagen viel, viel seltener. Ja, da sieht man, bei der MS ist die Häufigkeit um die 160 pro 100.000 Einwohner. Und bei dieser NMOSD nennt man das, das ist die Neuromyelitis Optica, das ist 1 bis 10 pro 100.000. Es ist Gott sei Dank eine seltene Erkrankung, aber man muss sich dann auch sozusagen, wir testen das fast bei allen MS-Patientinnen und Patienten auch aus, ob es nicht sozusagen auch in diese Variante sein könnte, weil man die einfach ein bisschen anders und aggressiver therapiert. Und wichtig ist, die verläuft nur schubhaft, die NMOSD. Das sieht man hier, die MS kann halt auch sozusagen so chronisch schleichend sich verschlechtern. Und da sieht man also die Rückenmarksentzündung und die Sehnerventzündung, das sind die häufigsten Symptome dieser Erkrankung. Und das Problem ist, dass diese Schübe sehr, sehr häufig sind bei dieser Erkrankung und sich im Vergleich zur MS relativ selten zurückbilden. Das sieht man hier, da 63 oder 83% haben da keine Rückbildung der Rückenmarksentzündung und 67% haben keine Rückbildung der Optikusneuritis gezeigt. Deswegen muss man die auch sehr, sehr aggressiv behandeln. Und da gibt es genauso wie bei der MS diese Schubtherapie. Da will ich jetzt nicht genauer eingehen. Das ist eben diese Hochdosis-Cortisontherapie und auch eine Immuntherapie. Aber im Vergleich zur MS ist es wirklich so, dass man diese Immuntherapie bei dieser Erkrankung lebenslang geben muss. Das heißt, hier stellt sich nicht die Frage, ob man die Therapie absetzen kann, weil dies muss man einfach lebenslang geben. Und warum muss man die lebenslang geben? Weil sozusagen da eben bei dieser Erkrankung ohne Therapie kommt es bei fast 40% nach 5 Jahren zur Erblindung eines Auges. Also das sind wirklich heftige Schübe da. 8% sind da auf den Rollstuhl angewiesen. 90% erleiden einen zweiten Schub innerhalb von 5 Jahren. Und das sind halt sehr heftige Schübe. Und 75% leiden unter Schmerzen und Depression. Das heißt, da sollte man die Therapie einfach nicht absetzen. Nur um das sozusagen noch einmal erwähnt zu haben. Zusammenfassend noch einmal, also die NMOST-Therapie lebenslang und die MS-Therapie absetzen im Alter möglich, aber man muss das wirklich sehr individuell entscheiden, einerseits von der Therapie, andererseits vom Alter und vom Behinderungsgrad. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.